Werbung.
Buenos dias. Puedes repeat. Puedes repetieren. Ja, genau. Repetieren.
Andreas, ja? Was machst du da? Wollen wir nicht mit dem Podcast weitermachen?
Ja, das machen wir ja auch gleich. Ich baue mir nur immer kleine Übungseinheiten in meinen Tag ein. Und dann ist Spanisch lernen einfach. Die Lektionen dauern circa 10 bis 15 Minuten und passen wirklich in jeden Terminkalender.
Aha, okay. Und wieso lernst du jetzt Spanisch?
Ja, wenn ich jetzt mal wieder auf Mallorca bin, dann möchte ich natürlich auch die Sprache dort sprechen. Und die Sprachlernmethode von Babbel, die funktioniert wirklich richtig gut.
Okay, Babbel, die preisgekrönte Sprachlern-App. Ja, habe ich schon von gehört.
Ja, genau. Babbel bietet dir eine individuelle Sprachlernerfahrung. Mit dem Abo erhältst du Zugang zu Sprachkursen, Podcasts und vielen interaktiven Lerninhalten, die von einem Team aus 200 Sprachexperten und Expertinnen erstellt werden. Da gibt's 14 Lernsprachen und Norwegisch, mein lieber Kai, ist auch dabei.
Ah, na dann los. Wenn du mich besuchen kommst, dann bitte nur noch in der Landessprache, ja? Okay.
Das mache ich. Die Lektionen von Babbel basieren auf kurzen, realistischen Dialogen zu alltagsrelevanten Themen. So kannst du das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und dich gezielt auf mögliche Situationen vorbereiten. Zum Beispiel auf Reisen oder wo auch immer. Egal.
Okay. Und jetzt hast du für uns alle bestimmt auch einen Gutscheincode parat, oder? Wenn du schon hier in den Podcast reinbabbelst, dann würde ich damit nämlich mein Italienisch für die nächste Pizzabestellung aufbessern.
Ja, na klar. Also mit dem Code BOB, also B-O-B, erhalten alle Bobcast-Fans das Babbel 12-Monats-Abo zum Preis von nur 6 Monaten. Das Angebot gilt bis zum 31. Mai 2024.
6 Monate zahlen, ein ganzes Jahr lernen, das klingt fair, finde ich.
Alle Infos plus Code einlösen auf babbel.com/audio oder klickt den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Macht's gut, ciao.
Werbung Ende.
Das ist der Podcast mit Pechwind und Andreas Fröhlich. Das ist der Podcast mit Pechwind und Andreas Fröhlich. Archimede Fürst.
Hallihallo, wir sind's, die alten Lappen aus dem Keller von Letitia Redford. Willkommen zum Bobcast. Ihr riecht's auch schon ganz verbrannt.
Die alten Lappen auch noch.
Ja, vielleicht, weil wir zurück aus der Sommerpause sind, ein bisschen viel Sonne abbekommen. Was? Hi Andreas, hast du schöne Ferien gehabt?
Hi, grüß dich, geil. Ich war auf Mallorca, es war toll, extrem heiß, muss ich sagen. Ich habe ein spannendes Abenteuer erlebt. Braucht man einen eigenen Podcast dafür. Es ist ziemlich spannend gewesen.
Okay, und jetzt bist du bereit für diese neue Folge und Bobcast nach dem Sommer. Sollen wir gleich mal einsteigen?
Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall.
Mit dem Klappentext. Eine Vogelscheuche erwacht plötzlich zum Leben und stürzt sich auf alles, was ihr in die Quere kommt. Letitia Redford beginnt zu verzweifeln. In ihrer Todesangst beauftragt sie die drei Detektive, das Rätsel der wandelnden Vogelscheuche zu lösen. Justus, Bob und Peter nehmen den Auftrag an und geraten unversehens in Lebensgefahr. Sehr, sehr spannend. Wie findest du diese Folge, ja, lieber Andreas?
Man denkt ja, da taucht irgend so ein genmutiertes Ameisenmonster auf, aber das ist absoluter Quatsch. Ich finde aber, dass MV Carey hier wirklich Großes leistet. Das ist eine unglaublich atmosphärische, spannende Geschichte, auch diese ganze Atmosphäre in dem Maisfeld gleich am Anfang. Man denkt da an Filme wie Science, Im hohen Gras, Kinder des Zorns von Stephen King. Ein super Setting. Und das Tolle ist natürlich, du kannst in so einem Maisfeld natürlich tolle Geschichten erzählen. Ne? Das ist abgeschieden, das ist isoliert, man sieht nichts. Ja. Und wir wissen natürlich, gerne versteckt sich im Maisfeld eben auch immer das Böse. Und wenn dann noch diese Vogelscheuche im Ameisenmenschen auftaucht, dann ist es ganz aus. Aber ich finde, Carrie legt hier nochmal eine Schippe drauf und man bleibt wirklich dran an der Story. Und das Tolle ist, du kannst miträtseln. sein.
Ja, stimmt. Das fand ich auch toll, dass man wirklich so komplett dran ist die ganze Zeit. Für mich war das total interessant jetzt. Ich habe diese Folge tatsächlich zum ersten Mal jetzt für unseren Bobcast überhaupt gehört.
Ach.
Ich habe da als Kind und Jugendlicher immer irgendwie einen Bogen drum gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Es war mir, glaube ich, so zu albern irgendwie vom Titel und auch vom Cover. Müssen wir ja auch gleich nochmal drüber reden.
Ja.
Aber mir geht's tatsächlich jetzt wie dir. Ich muss sagen, ich finde die wirklich grandios. Die ist, hat eine ganz charismatische und sehr konkrete Atmo, wie du gesagt hast. Ist eine tolle Mischung, auch so Agatha
Christie-mäßig. Tempo auch.
Ja, ja. Whodunit, ja, genau. Mit so mehreren Tätern und einer Verschwörung. Und auf der anderen Seite, genau wie du sagst, so ein klassisches amerikanisches Horrorszenario mit diesem Maisfeld und der scary Vogelscheuche. Da gehen bei mir sofort 1000 Schubladen in die Popkultur auf. Und dann natürlich eine All-Star-Besetzung, ne? Pich, Brauren, Steffen, Brandt, Wolf kommt auch kurz vorbei und Marianne brüllt sich die Kehlau aus dem Leibe. Das muss man auch erstmal können. Das ist echt irgendwie der Hammer, was die in dieser Folge macht. Ja, also für mich ist das eine echte Entdeckung.
Die absolute Scream Queen.
Die Scream Queen, ja, irgendwie Wahnsinn.
Darüber müssen wir sprechen.
Müssen wir unbedingt machen, ja. Genau. Also ich finde die ganz toll und ich sag's jetzt schon mal, wenn ich nochmal ein Hörbuch einlesen darf, dann würde ich definitiv diese Geschichte nehmen, denn die ist wirklich klasse.
Du, ich aber auch.
Du, komm, wir lesen das zusammen. Wir lesen das so in verteilten Rollen. Das wäre doch was. Gab es, glaube ich, auch noch nicht.
Ja, das kann man machen. Aber ich glaube, das ist, nein, das ist ja sogar schon eingelesen worden von Judy Winter.
Ah ja, okay.
Der Ameisenmensch.
Genau. Der Ameisenmensch, richtig. Ja, nee, da wollen wir uns natürlich nicht einmischen. Letzter Punkt noch, würde mich mal interessieren, was du davon hältst. Ich finde, dass Bob in dieser Folge ein bisschen kurz kommt. Der ist doch eigentlich nicht mehr als ein Stichwortgeber, oder?
Ja, der steht hier auch auf dem Deckblatt wirklich auch ganz unten. Der spielt in der Folge eigentlich überhaupt keine Rolle. Der kann eigentlich auch, der kann einpacken, weil, du hast es gesagt, der Star ist Letitia und da müssen sich alle anderen zurückhalten.
Genau, richtig. Hast du so ein paar Facts zu dieser Folge? Also es ist eine Carrie-Folge, hast du schon gesagt?
Ja, The Mystery of the Sinister Scarecrow. Geschrieben von M.V. Carey, das wissen wir jetzt, als Buch am 12.09.1979 erschienen und das Hörspiel ist rausgekommen am 10. März 1983. Zum Cover jetzt nochmal, wie findest du das? Also es gibt ja unterschiedliche Coverentwürfe, wie ich entdeckt habe von Eiger Rasch. Mhm. Es gibt auch einen Entwurf, der sollte ursprünglich diesen Ameisenforscher Charles Woolley zeigen, also mit großer Ameisenschutzbrille. Ja. Im Buch wird dann auch noch näher auf ihn eingegangen. Er spielt dann auch eine größere Rolle und auch warum er so aussieht. Und diese Idee ist dann aber verworfen worden. Und jetzt sehen wir so eine kleine Ameise im Großformat. Und die erinnert mich ja so ein bisschen an meine Ameisenfarm, die ich hatte. Hattest du auch eine Ameisenfarm?
Nee, ich hatte keine Ameisenfarm. Finde ich, sollten wir mal einen eigenen Podcast machen.
Ich glaube, ich hatte
machen.
Sogar zwei.
Okay, hatte ich nicht. Aber ich finde es auch so ein die bisschen niedlich.
Das war so ein Terrarium.
Ah, okay.
Verstehe. Ja, ja. Und man hat dann immer reingeguckt und hat gesehen, wie die ihre Tunnel buddeln.
Okay. Ja. Irgendwie kriege ich da andere Assoziationen. Also wenn, dann eher zu so B-Movies, ne? Also so irgendwie Angriff der Riesenameisen vielleicht oder It Came from the Desert. Aber es ist halt irgendwie so, hat dann nichts in dem Sinne mit der Folge zu tun, außer dass sie immer mal auftauchen natürlich. Aber ich hätte da irgendwie, ich hätte die Folge die wandelnde Vogelscheuche genannt und irgendwie so eine Scary Scarecrow vorne drauf gemacht. Also ich finde es so ein bisschen, bisschen verschenkt.
Leider. Und erinnert mich eben auch noch an einen Film, über den wir später auch nochmal kurz reden müssen. Aber erstmal steigen wir, glaube ich, in die erste Szene ein, die extrem stimmungsvoll beginnt. Die Autopanne direkt neben dem Maisfeld.
Zum Kuckuck.
Oh. So ein Pech. Wir sitzen im Graben.
Seid ihr in Ordnung, Peter, Bob?
Klar.
Ja, alles in Ordnung. Also los, raus.
Zum Kuckuck. Da kommen wir allein nicht raus.
Ja, wir müssen Hilfe holen. Zu der Scheune dort am Hang für ein Telefonkabel. Da wohnt bestimmt jemand.
Ja.
Durch das Maisfeld ist es nicht weit. Kommt.
Mais hier in den Bergen? Das ist ja ganz was Neues.
Also, Patrick, wir sind gleich zurück.
Ist in Ordnung. Ich bleibe beim Wagen.
Na los, gehen wir durch den Mais. Ich voran.
Justus, pass auf! Ach. Just!
Du verdammtes Ding, dir knall ich gleich was auf den Kopf!
Nein, Patrick!
Na du bist ja nur ein Junge. Lassen Sie den Jungen in Ruhe!
Meine Brille, ich habe meine Brille verloren.
Hier ist sie. Bitte.
Ja, Manfred Steffen hier als Dr. Woolley. Auch wieder, ich meine, wir haben ihn schon oft gehört, wir haben ihn schon gefeiert, aber hier nochmal irgendwie eine andere Farbe, die er da reinbringt. Ich habe mich total gefreut, ihn hier zu hören.
Ja, leider stimmen die Vögel ja nicht so ganz. Das klingt eher so nach europäischen Wiesenvögeln. Ja. Ich hätte mir da eher eigentlich so Bussarde und Krähen vorgestellt. Auf jeden Fall hören wir einen Kuckuck, wie uns Joachim Richard als Patrick erzählt. Also gleich zwei, die er da erwähnt. Das ist ja schon mal ganz toll. Aber Woolley, Manfred Steffen, unser Albert Hitfield. Ganz toll finde ich ja wirklich seinen Satz, du verdammtes Ding, ich knall dir gleich was auf den Kopf. Das ist wirklich toll gespielt von ihm. Er ist eigentlich auch zu alt für diesen Woolley. Der soll laut Buch eigentlich erst Ende 30 sein. Aber Manfred Steffen ist einfach immer eine Bank. Und ich könnte mir eigentlich keinen besseren Insektenforscher vorstellen. Was ganz interessant ist, wenn man nämlich da reinhört, unter dem Satz, meine Brille, ich habe meine Brille verloren, da klingelt im Hintergrund, wenn man genau hinhört, ein Telefon. Und wahrscheinlich war die Tür zur Regiekabine nicht zu und das hat man da nicht gemerkt. Und jetzt ist die große Frage, wer hat da angerufen? Also man kann es wirklich hören. Ich bin der Meinung, es ist, glaube ich, Kubach, der angerufen hat und gefragt hat, wann er denn endlich mal wieder den Patrick sprechen kann. Und Frau Körting meinte dann wahrscheinlich am Telefon in der nächsten Folge.
Genau das war's. Und wir können es jetzt nicht mehr unhören an dieser Stelle. Es ist mir auch aufgefallen, das ist tatsächlich wirklich ein bisschen schlecht.
Nein, aber man hört es wirklich deutlich. Muss man mit Kopfhörern machen. Ist toll.
Genau.
Ja.
So, und dann geht's ja gleich weiter mit dem Eisessen später, wo der junge Mann Larry Conklin vorbeikommt. Helmut Zierl haben wir schon in der letzten Folge drüber geredet. Und es wird also zum ersten Mal jetzt dieses Bild mit der Vogelscheuche aufgemacht, die sich dort um die Ecke gedrückt hat.
Unser Ernie aus dem Narbengesicht,
genau, ja. Und dann mystisch, ich gebe euch einen Rat, lasst die Sache auf sich beruhen. Vogelscheuche ist ja wirklich ein tolles Motiv eigentlich, ne? Vielleicht jetzt nicht unbedingt so akustisch in einem Hörspiel, aber so generell Vogelscheuche in der Popkultur finde ich total spannend. Ich musste da spontan, ich weiß nicht, ob du die kennst, an diese Buchserie aus den 80ern denken. Scary Stories to Tell in the Dark. Das war so eine Reihe von im Prinzip so urbanen Mythen und Legenden und da ging es auch immer mal um eine Vogelscheuche.
Also so wie Gespenstergeschichten.
Genau, so Gespenstergeschichten. Das war so eine Reihe, das wurde auch verfilmt 2019. Ja. Übrigens von einem norwegischen Regisseur, André Øvredal. Der Film ist nicht so toll, aber da kommt auch diese Episode mit dieser Vogelscheuche vor. Auch ein Maisfeld und diese creepy Vogelscheuche. Und das ist natürlich ein toller roter Faden, der sich durch diese Story hier auch zieht, ne?
Ja, vollkommen richtig. Und dann treffen sie ja nun wirklich das erste Mal auf Letitia Redford. Also das Highlight der Folge, Marianne Kehlau.
Was hast du da eben gesagt?
Ich sagte, dass... Oh, ich habe nicht gesehen, dass sie im Mais waren, Madam.
Du hast gesagt, sie können hier nicht weg. Was wisst ihr von der Vogelscheuche?
Eigentlich nichts. Ein Mann hat uns erzählt, dass er gesehen hat, wie hier eine Vogelscheuche herumgewandert ist.
Tatsächlich? Was für ein Mann? Wo ist der? Nun sagt es doch schon!
Irgendein Mann, wir kennen ihn nicht. Wichtig war für uns nur, dass er die Vogelscheuche beobachtet hat.
Ja, das ist richtig. Ich wusste es. Es gibt sie also doch, diese wandelnde Vogelscheuche. Es gibt sie wirklich. Nun habe ich einen Zeugen.
Ja, und dann taucht ja auch relativ schnell Mrs. Chumley auf. Das ist Renate Pichler, die Hausdame bei Mrs. Redford. Die hat ja eine ganz zarte Stimme, trotzdem Power und kommt immer so ein bisschen unschuldig daher, sitzt ja auch in ihrem Rollstuhl, wie wir wissen. Und wir wissen auch, die kann ganz anders. Eine ganz tolle Schauspielerin und Sprecherin, sehr vielseitig und hat unglaublich viel gemacht bei Europa. Wurde sehr gerne besetzt, aber eigentlich nie auf richtig große Rollen. Die ich war sogar mal ein paar Mal bei der zu Hause. Die hat zum Beispiel das erste Mal als Mrs. Logan bei uns in den Fragezeichen in Fluch des Rubins mitgesprochen. Dann war sie im Wecker, im Grünen Geist, dann später auch noch im Feuerturm, Spur im Netz und dann zuletzt bei Flüsternde Puppen als Yellows. Mhm. Und dann hat sie natürlich noch tausend andere Rollen gesprochen. Hanni und Nanni, da war sie Frau Theobald in Regina Regenbogen, Flitze Feuerzahn und was weiß ich, Hexe Lilli Pingu und so weiter. Und die führt ja so ein bisschen die Regie im Hause Redford. Und dann passiert es, dass Letitia Redford zum ersten Mal schreit. Und da müssen wir unbedingt reinhören.
Was hat sie nur? Sie muss doch Verständnis dafür haben, dass ich...
Das ist Miss Redford.
Letitia, sie ist im Haus.
Kommt schnell.
Hilfe! Hilfe!
Miss Redford, was ist denn?
Da drinnen in meinem Zimmer Ameisen. Millionen von Ameisen, Millionen.
Ja, meine Fresse. Hier steht auch im Skript, schreit laut und anhaltend. Und da liefert sie wirklich... Ja, das macht sie auch, ne? Wahnsinn, oder?
Das macht sie großartig. Manche sind ja so ein bisschen genervt auch von dieser Folge, weil eben permanent geschrien wird. Aber okay, solche Leute können sich dann eben auch wirklich nicht Filme angucken wie Halloween. Mhm. Mit der zweiten Scream Queen, die wir haben, Jamie Lee Curtis. Und ich finde wirklich, sie macht das fantastisch. Im Buch hat Letitia Redford noch mehr Angst. Die ist dann noch extremer. Man hat es hier so ein bisschen runtergefahren. Ich finde, das ist richtig dosiert, denn Marianne Kelau, die schreit ja einfach nicht nur hysterisch, sondern die hat ja auch ein Motiv und das merkst du auch. Niemand glaubt ihr und das lässt sie natürlich verzweifeln und wie sie das spielt, wie sie den Hörer wirklich diese Panik mitfühlen lässt, die sie da gepackt hält, die sie da traumatisiert, ist großartig, denn sie differenziert ja auch. Mal ist sie leiser, dann ist sie wieder lauter, dann ist sie ganz energisch und dann wird sie plötzlich auch in dieser Panik misstrauisch. Ja. Und diese Paranoia von ihr, die kommt wirklich perfekt rüber. Und ich höre dann wirklich auch manchmal Grace Kelly bei Anruf Mord.
Ah, ja.
Hat sie ja synchronisiert damals.
Okay.
Und man muss sagen, wirklich, das ist auch immer eine Herausforderung. Bei einer anderen Schauspielerin, die man jetzt auf die Redford vielleicht hätte besetzen können, hätte das vielleicht gar nicht so gut funktioniert und wäre schnell in die Hose gegangen. Mhm. Zum Beispiel, wenn man die Rolle jünger besetzt hätte, dann steht da einfach nur schreit und dann schreist du und dann merkst du, das wird ganz schnell unangenehm. Nun hat sie aber sowieso eigentlich eine ganz tolle Stimme. Dann ist man als Hörer nicht so schnell abgeneigt. Und schreien, das musst du wirklich können. Du brauchst eine Technik, damit du dir die Stimme auch nicht kaputt machst.
Richtig.
Du musst also wirklich aus der Stütze schreien. Du musst den Druck aus dem Zwerchfell holen und nicht aus dem Hals. Denn du musst ja auch noch den Text performen.
Ja.
Du musst dir das ja alles selber erspielen. Du brauchst dann auch ein intelligentes Textverständnis, um zu wissen, wie diese Sätze von so einer psychisch labilen Person klingen müssen. Und es gibt ja wirklich auch überhaupt keine Regieanweisung. Da steht wirklich nur schreit und einmal steht sogar nur mühsam beherrscht. Aber sonst musst du alles aus deinem akustischen Fundus holen. Und das ist wirklich die große Kunst von ihr, diese authentische Letitia Redford zum Leben zu erwecken. Und sie kann ja auch ganz anders. Wissen wir ja, sie war Gräfin Dracula und dann war sie zum Beispiel auch Dr. Miller in Stimmen aus dem Nichts.
Genau.
Marianne Kelau. Und diese Bandbreite ist wirklich erstaunlich.
Sie ist wirklich erstaunlich und es ist natürlich auch nicht leicht einfach für so eine Aufnahmesituation. Ne? Wenn viel geschrien werden muss, wenn die Aufnahme dadurch sehr dynamisch ist, du musst immer gucken, dass es nicht verzerrt ist. Man muss vielleicht dann nochmal öfter ansetzen. Man muss richtig auch mit dem Mikro umgehen können. Und es ist eine Herausforderung für alle. Und ich finde, das funktioniert ja aber, wie du sagst, toll, weil man einfach Mitgefühl für sie entwickelt und in dem Sinne nicht genervt ist von ihr. Apropos Ameisen, sie rastet ja total aus wegen diesen vielen Ameisen und ich musste daran denken, mir ist mal tatsächlich was Ähnliches passiert. Ich habe nicht ganz so geschrien, aber ich war kurz davor und zwar, ich war mal mit meiner Tante vor vielen Jahren in Simbabwe in Afrika unterwegs, die arbeitete für so eine Entwicklungshilfeorganisation und wir waren mitten in der Pampa, ich glaube im Bulawayo, in einem Hotel und da gab es so riesige Ameisen, die so Flügel haben, weißt du, so fliegende Ameisen und ich war habe gesehen, die schwirren da schon so um die Lampen rum irgendwie, naja, habe ich mir nichts bei gedacht, war dann auf meinem Zimmer und plötzlich kamen die alle unter der Tür durch, diese Ameisen, die dann ihre Flügel auch verloren haben, die krochen ins Zimmer, ich habe dann in Panik so ein Handtuch unter die Tür gemacht, damit die nicht reinkriechen und habe mich gefragt, wo kommen die alle her, mach dann den Gang auf und sehe, dass meine Tante im Zorn die alle aus ihrem Zimmer durchgeleitet hat in den Flur in meinem Zimmer. Dieser ganze Flur sah völlig mit Flügeln übersät aus. Und da dachte ich zum ersten Mal auch,
die waren riesig, ja. Die waren locker so 4 Zentimeter lang oder so mit diesen Flügeln, die die dann verloren haben. Also dieser Hotelflur sah aus wie ein Schlachtfeld. Das fand ich sehr creepy und da musste ich jetzt dran denken und habe doch tatsächlich großes Mitgefühl mit Mrs. Redford entwickelt. Obwohl die wahrscheinlich hier ein bisschen kleiner waren und keine Flügel hatten. Aber schon eklig, oder?
Ja, total. Aber da hätte man jetzt wahrscheinlich irgendwie Mrs. Burrows gebraucht, die dann ja wirklich jetzt auch mit ihrem Insektenspray anrückt.
So, hier bin ich. Was gibt es denn? Mrs. Burrows, Ameisen. Millionen von Ameisen. Töten Sie sie schnell, bitte. Ach, gehen Sie aus dem Weg, bitte. Machen Sie sich doch keine Sorgen, Miss Redford. Diese kleinen widerlichen Biester haben wir gleich erledigt.
Das ist alles Ihre Schuld, Dr. Woolley. Wir hatten hier im Haus noch niemals Ungeziefer, bis Sie ankamen mit Ihren Kameras und Töpfen und Schläuchen und...
Verehrte Letitia, die Ameisen waren da draußen schon am Hang, bevor die ersten Menschen nach Kalifornien kamen.
Ja, also den Soundeffekt hat Heike Dine Körting auf jeden Fall live selber gemacht. Die stand dann im Studio und hat während den Aufnahmen hat sie ihren Sprayapparat bedient. Denn wenn es irgendwo was zu sprühen oder zu sprayen gibt, dann ist Frau Körting sofort zur Stelle. Also jetzt kein Insektenspray, sondern irgendwie so ein Desinfektionsspray. Das steht bei Frau Körting überall. In jedem Zimmer steht da so eine Dose, bestellt sie sich dann immer im Netz. Und egal wer kommt, der wird sofort desinfiziert. Der muss dann erstmal eine halbe Stunde abhusten, bevor er sich ans Mikrofon setzen kann. Aber es hilft auf jeden Fall gegen Ameisen.
Aber sag doch nochmal, Andreas, apropos Ameisen, das ist ja tatsächlich auch so ein Motiv, was sich durch Literatur und vor allem aber auch durch Filmgeschichte zieht, oder? Hast du da so Assoziationen? Musst du da an bestimmte Filme denken, wenn du Ameisen hörst?
Ja, also ich bin ja mit zwei wirklich absoluten Ameisen-Klassikern aufgewachsen, muss ich sagen. Also das war erstmal Formicula oder Formicula, wie manche Leute sagen, von Gordon Douglas von 1954. Den fand ich als 10-Jähriger extrem unheimlich. Die sind ja dann riesengroß. Die werden dann durch einen Atombombentest zu absoluten Giganten. Aber noch verstörender fand ich Phase 4 von 1974. Kennst du den?
Den
von Saul Bass.
Ja, super.
Und Saul Bass, der war eigentlich gar kein Regisseur, der war eigentlich Animationsfilmtechniker. Der hat zum Beispiel Filmvorspänne für Hitchcock-Filme angefertigt.
Ja,
also den Vorspann zum Beispiel für Hitchcocks Psycho und für Vertigo.
Genau.
Und Phase 4 ist so ein, das ist so ein psychedelisches Meisterwerk, der am Anfang so ein bisschen wie so ein Dokumentarfilm rüberkommt. Und da geht's dann erstmal anscheinend um ganz gewöhnliche kleine Ameisen, die sich aber rasend schnell vermehren und dann überdimensionale Türme und Bauwerke bauen. Und daraufhin fliehen dann die Farmer aus der Umgebung. Und dann richten sich zwei Wissenschaftler vor Ort ein und bauen dann so ein Versuchslabor auf, um dieses veränderte Verhalten von diesen Ameisen zu erforschen. Und das Ungewöhnliche ist bei dieser Geschichte, dass die Ameisen immer intelligenter werden. Die bauen dann irgendwelche Spiegel, mit denen sie das Sonnenlicht umlenken können und dann das Versuchslabor überhitzen. Und zum Schluss hat dann die Menschheit überhaupt keine Chance mehr gegen die Ameisen. Das ist wirklich ein absoluter Trip. Und ich weiß noch, dass ich diesen Film gesehen habe. Das waren so Monster-Mumien-Mutation, gab es da so eine Reihe, 1975, glaube ich, kam der im Fernsehen. Meine Eltern waren nicht da und ich sah diesen Film und dann legte ich mich ins Bett und konnte überhaupt nicht einschlafen, weil es mich am ganzen Körper gejuckt und gekrabbelt hat. Ja. Und ich denke heute noch ganz oft an diesen Film. Der hat auch einen ganz tollen Score, so ein bisschen ambientmäßig, sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit. Mhm. Wie ist es bei dir? Irgendwelche Ameisenfilme, die dich gepackt und geprägt haben?
Ja, also den Phase 4 habe ich tatsächlich auch gesehen, habe ich jetzt ein bisschen vergessen, aber kann mich jetzt wieder dran erinnern. Als Indiana Jones Fan muss ich natürlich sofort an den vierten Indiana Jones Film denken, über den wir als Fans eigentlich gar nicht so sehr reden. Das Kristall, Kingdom of the Crystal Skull, da gibt es auch solche Killer-Ameisen, die dann irgendwie die Leute in Sekundenschnelle in Skelette verwandeln, wenn man da aus Versehen in diesen Hügel fällt. Ja. Aber als Kind der 80er komme ich nicht darum, bei Ameisen nicht an die Ameisen von Biene Maya zu denken. Diese Ameisenarmee.
Jetzt wird's verrückt.
Die diesen tollen Ohrwurm hatte. Pass auf.
Nya, 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 nya. Nya, 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 nya.
das habe ich seit den 80ern in meinem Ohr.
Und die hatten ja immer eine ganz süße Stimme.
Ja, genau.
Also da musste ich jetzt gerade dran denken. Das hat natürlich ein bisschen einen anderen Effekt, aber wahrscheinlich auch ähnlich kribbelnd und nervtötend wie die aus Phase 4.
Ja, weiter geht's im Hörspiel. Sie treffen dann irgendwann auch auf Gary Miles, auch ein interessanter Name. Der heißt, man denkt immer Miles, aber der heißt wirklich Miles, wie das Bier. Miles, ja, der genau. Kustos der Mosby-Sammlung. Und der ist gesprochen von Volker Douglas Brand. Diesmal kein Rumäne und auch kein Vietnamese, nee. Sondern der ist jetzt Kunstrestaurator. Und der übrigens im Buch steht, das gerne mit Mrs. Chumley Schach spielt. Ich finde, das macht er diesmal total toll. Der ist so leicht vergeistigt und ein bisschen betulich, auch wirklich schön leise mit künstlerischen Kunstpausen. Und diese gesamte Akustik bei ihm in diesem Museum, die ist auch wirklich toll eingefangen. Dieses große Museum ohne Fenster hat ja auch extrem viel Hall. Wobei ich mich immer gefragt habe, was macht in dieser Einöde so ein Museum? Wer kommt da hin?
Genau, das ist so ein bisschen schräg als Szenario, dass das da mitten, wie du sagst, da in der Pampa steht. Ich mochte das aber auch, dass dann da diese alten Meister drin hängen und auch Kustos ist ja auch ein super Wort. Das muss ich tatsächlich nochmal nachgucken.
Ja.
Ist ja ein Kurator eigentlich, ne? Aber so ein Wort, was man eigentlich gar nicht mehr verwendet.
Da müssen wir jetzt nochmal kurz reinhören.
Und nun beobachte die Kristallprismen, die an diesem Kandelaber hängen.
Schön, sehr schön.
Die Prismen sind so kunstvoll aufgehängt, dass sie vibrieren, wenn die alte Uhr schlägt.
Es riecht so ölig hier.
Nach der Substanz, die ich beim Restaurieren der Bilder verwende. Viele Bilder sind im Laufe der Jahrhunderte dunkel und unansehnlich geworden.
Und Sie bringen die Farben wieder zum Leuchten.
Genau das. Seht dieses Bild hier. Es ist ein Rembrandt.
Es sieht aus wie frisch gemalt.
Und ist doch schon so alt.
Es geht weiter in der Geschichte. Letitia, die Arme, schreit weiterhin wie am Spieß, weil ihr jetzt auch am Swimmingpool ausgerechnet noch eine Tarantel über den Fuß läuft.
Ach, die Arme.
Schlimmer geht's ja gar nicht mehr. Und dann kommt ein wunderschöner Wortwechsel zwischen Peter und Justus. Da müssen wir jetzt auch mal reinhören.
Ich finde, sie dreht ziemlich oft durch. Ja, Peter, hast schon recht. Ausgeglichen ist sie nicht gerade.
Ja, ausgeglichen ist anders. Das ist aber tatsächlich so der einzige abfällige Kommentar. Ne? Also ab und zu merkt man so, sie verdrehen mal die Augen, wenn sie wieder schreit, aber sie sind ansonsten auch eher empathisch, mitfühlend mit ihr, als dass sie ihr da so einen einschenken.
Im Buch sind sie wirklich ganz schön genervt von ihr auch.
Okay.
Das muss man sagen. Also sie können wirklich dieses Geschrei dann auch irgendwann im Buch nicht mehr ertragen. Aber ich habe es ja schon gesagt, im Hörspiel hat man das so ein bisschen verändert, damit es nicht ganz so extrem wird. Aber sie ist wirklich hysterisch und das macht sie wirklich toll. Ja, und dann hören sie es irgendwann dann auch im Maisfeld rascheln. Da hat sich jetzt der Schwimmbadreiniger versteckt und der haut dann mit dem Auto ab. Der muss sich in der Hütte versteckt haben. Dann untersuchen sie die Hütte und finden dann Zigarettenstummel. Und später sind sie dann bei Wooly. Und da hören sie Letitia wieder schreien, laufen dann durchs Maisfeld und begegnen im Feld der Vogelscheuche, die Justus fast den Kopf abschlägt. Da müssen wir jetzt nochmal reinhören.
Justus! Oh,
die Vogelscheuche!
Nein, nicht!
Oh, das war sie, die Vogelscheuche.
Justus, ist dir was passiert? Bist du in Ordnung?
Oh, das Ding hätte mir beinahe den Kopf mit der Sense abgeschlagen.
Ich hab's gesehen, Just. Beinahe hätte dich mit der Sense getroffen.
Ja, hab ich ja gesagt.
Oh, Mann. Wir müssen zu Miss Redford. Sie hat um Hilfe gerufen.
Hoffentlich ist hier nichts passiert. Kommt.
Ah, da ist sie, auf der Terrasse. Mrs. Shumley und Mrs. Burrows sind bei ihr. Miss Redford, ist alles in Ordnung?
Er hatte eine Sense. Wie der Schnitter tot. Er wollte mir den Kopf abschneiden.
Ja, das ist wirklich toll. Im Skript steht nämlich dann auch von Francis vermerkt, Sense schlägt klirrend gegen Stein. Aber ich finde ja, das klingt eher so, als würde sich die Vogelscheuche eine Dose Bier aufschieben. Ja. Ganz komischer Sound. Ganz seltsam.
Ja, genau. Was ist denn das? Also was ist das eine... Ich habe es auch nicht erkannt.
Das ist ganz komisch.
Ja. Auf jeden Fall wird sie ab jetzt für immer eine Dose Bier aufmachen.
Es ist wirklich, glaube ich, so, da hat der Geräuschemacher hat irgendwo, glaube ich, auf einen Stein geschlagen, aber das klingt einfach wirklich zu albern und passt gar nicht dazu. Manchmal muss man ja Geräusche, die man machen soll, die muss man anders herstellen. Und da ist es wirklich, Metall schlägt auf Stein, aber der Effekt ist dann nicht so überzeugend.
Ja, und auch sehr schön ist ja dieser Schlagabtausch an dieser Stelle, wo ich vermute, Olli hat da improvisiert, dieser Satz. Ne? Nachdem Bob sagt, ich habe es gesehen, Justus, beinahe hätte ich dich getroffen. Ja, habe ich ja gesagt. Es steht nicht im Skript, dieser Satz von Justus.
Ja.
Das fand ich schön.
Ja, stimmt. Das steht nicht im Manuskript drin. Das hat Olli schnell eingefügt. Und toll ist ja eigentlich auch dann wieder dieser Verhörer. Also manche Leute hören da wirklich so einen Mähen-Ebde-Heu-Moment raus. Da sagt sie ja wirklich, Letitia, er hatte eine Sense. Und manche hören da, wieder schnitt er tot. Wieder schnitt er tot. Mhm. Was hat er denn schon wieder totgeschnitten? Also manche Leute wissen gar nicht genau, was sagt er. Der ja. Schnitter tot. Und der Schnitter ist ja der Sensenmann, also der mäht mit der Sense. Und viele Kinder haben das gar nicht verstanden damals.
Genau, aber es ist auch wirklich eine sehr altmodische Formulierung, was ja aber auch immer toll war, dass in der Übersetzung von Pushart oft solche Sachen drin sind, die Francis dann auch drin gelassen hat. Also alte Redewendungen, alte Begriffe. Und das fand ich hier auch toll zu hören. Der Schnitter tot.
Ja. Und natürlich taucht dann irgendwann auch wieder der obligatorische Peterwagen aus Garmisch-Partenkirchen auf. Und und sie kombinieren, wer die Vogelscheuche ist. Dann nähert sich der Lastwagen. Peter steigt in die Ladenluke ein und das ist wirklich total dramatisch. Der Wagen rollt dann rückwärts, prallt gegen den Felsen und Peter verletzt sich leicht und dann entdeckt er, dass darin Geräte zum Reinigen von Schwimmbädern liegen. Und dann kommt von Justus ein toller Satz, den finde ich ganz toll, der ist so unglaublich albern. Auf Seite 16 oben, da hören wir mal kurz rein.
Hört, dieser Schwimmbadreiniger läuft zu seinem Laster.
So, lieber Andreas, du weißt ja, ich spure immer sehr gern deinen Versprechern oder was ich für Versprecher halte hinterher. Und hier gibt es eine Stelle, da wollte ich dich jetzt mal fragen. Was sagst du da? Ist das die Tronneldecke, die mit dem Balken abgestürzt wird? Was ist denn das? Komm, wir hören es gerade nochmal an.
Okay.
Seht nur, wie er die Tunneldecke mit Balken abgestürzt hat. Ja.
Ja, wenn man es jetzt so hört, fällt einem gar nicht so viel auf. Aber wenn wir hier ins Skript gucken, hat Frau Körting wirklich hier so ein paar kleine Anmerkungen unter meinen Text geschrieben. Und zwar hat sie da ein O eingeklammert und ein R eingeklammert bei Tunneldecke und abgestürzt. Und ich sage wirklich, und das habe ich gesagt, seht nur, wie er die Tunneldecke mit dem Balken abgestürzt hat. Und dann ist das dann in der Mischung ist das aufgefallen. Und die Katerin hat dann wirklich das abgestürzt noch reparieren können. Da hat sie wirklich das R rausgeschnitten. Mhm. Aber bei Tunneldecke, da war sie dann völlig überfordert. Das konnte sie nicht reparieren. Und deswegen hört man wirklich Tunneldecke. Ich bin davon ausgegangen, dass das eine Decke aus Ton ist. Das nennt man im Fachjargon die Tunneldecke. Das ist alles Tonerde, Tonboden da.
Okay, gut. Aber warum ist der deswegen abgestürzt? Naja gut, weil der Ton zerbröselt ist.
Klingt dramatischer. Ja, die Tunneldecke stürzt ein und dann eben abgestürzt.
Okay, ihr habt da wahrscheinlich dann angefangen, so ein bisschen euer eigenes Ding zu machen. Das Ähnliche fällt mir auf, als ihr das Haus durchsucht später. Da ist so ein komisches Spiel, hauptsächlich von Olli und Jens diesmal aber. Denn obwohl sie das Haus durchsuchen wollen, brüllen die fast bei ihren Dialogen. Ja, Peter kommentiert sogar noch laut, wie die Tür quietscht und so, wo ich auch dachte, Leute, macht doch mal still. Ihr wollt doch heimlich das Haus durchsuchen. Und
wir hatten richtig
darum
Freude bei dieser Folge. Ja, ja. Ja, aber dann sitzen sie im Kühlraum in der Falle und dann wissen sie, dass in dieser Nacht das Museum ausgeräumt wird. Dann taucht der Schwimmbadreiniger auf. Ben Egnir oder Egnir, keiner weiß so richtig, wie man den ausspricht. Das ist Willem Fricke und der hat sich dann früher ja um den Pool von Letitia gekümmert. Wurde aber von den Burrows gefeuert, weil die dann irgendwann wussten, dass Egnir oder Egnir sie beim Buddeln des Tunnels beobachtet hat. Und der hat wirklich eine tolle Stimme, spielt das aber leider so ein bisschen unterspannt, finde ich. So ein bisschen gelangweilt. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass der überhaupt nicht wusste, was er da für eine Haltung haben soll. Eigentlich will der sich ja rächen, weil er zu Unrecht gefeuert wurde. Und der will rausfinden, was diese Burrows, also Brauren und Wolf als Gangsterpärchen, eigentlich auch ein bisschen zu alt, was die vorhaben. Und dieser Hintergrund, der müsste eigentlich so ein bisschen mitschwingen, was aber ganz gut ist, dass er leicht einfältig klingt. Aber insgesamt, finde ich, kommt er so ein bisschen unengagiert rüber. Wilhelm Fricke, weiß ich nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, der hat sogar zweimal Inspektor Cotter gesprochen.
Ah ja.
Und zwar in der späten Rache und in der Geschichte mit dem Tiger. Ja.
So, und dann sind wir ja eigentlich schon beim großen Showdown. Justus entlarvt Mrs. Chumley als falsche Rollstuhlsitzerin mit diesem genialen Trick, bittet sie also da, ne, die Fotos zu holen. Und weiß aber, beziehungsweise im Hörspiel ist es nicht so ganz klar, warum Justus das weiß, dass die ganz oben im Schrank waren und sie also da gar nicht rankommen hätte können.
Genau, im Buch wird nämlich erwähnt, und das ist ein bisschen tricky, im Buch wird erwähnt, dass Justus die Kiste mit diesen Fotos schon vorher im Regal gesehen hat, dass die oben ist, diese Kiste.
Ja.
Und dann hat Miss Chumley ja die Jalousie zugezogen. Und Justus konnte nicht genau sehen, was passiert. Und anschließend kam sie dann mit den Fotos zurück. Und dann war für Justus klar, sie muss sich also aus dem Rollstuhl erhoben haben. Und dann sagt er ihr natürlich dann auf den Kopf zu, dass sie die Erfinderin der wandelnden Vogelscheuche ist. Dann rollt sie in ihr Zimmer. Und dann kommt sie aber auf zwei Beinen wieder raus und sagt so, das hast du mit Absicht getan. Und dann will Peter ja wissen, Moment mal, was hat sie denn so irritiert, warum rennt sie denn oder läuft sie jetzt aus ihrem Zimmer raus? Und das Zimmer ist jetzt voller Ameisen und wahrscheinlich denkt sie, die hätte Justus da deponiert. Und auch der Hörer ist sich nicht so richtig im Klaren darüber, was eigentlich passiert ist. Und die Antwort ist eigentlich die, in Wirklichkeit sind die Ameisen jetzt, die Dr. Woolley schon vorher angekündigt hat, dass die auf ihre große Wanderschaft gegangen sind. Also die Ameisen hat nicht Justus da platziert. In dem Zimmer.
Okay, das war wirklich nicht so ganz klar. Man dachte, dass er das macht, vielleicht, aber.
Nee,
okay.
Ja, ja, genau.
Weil sie ja auf Wanderschaft sind, diese Ameisen, wie du gesagt hast, was du als Ameisenterrarienbesitzer natürlich weißt.
Ich weiß sofort, wann die auf Wanderschaft gehen.
Ja,
meine Mutter hat sich immer gefreut, wenn meine Ameisenfarm offen stand. Ah, das ist total toll, wenn die dann Tunnel buddeln und wenn du dann siehst, dass sie sich dann auch bekriegen und sich die Köpfe einschlagen. Also es ist wirklich toll, Ameisenfarm, kann ich nur empfehlen. Ist aber, glaube ich, nicht mehr erlaubt, oder? Ameisenfarm geht nicht mehr, Tierschutzgesetz.
Weiß
Keine
ich
Ahnung.
Nicht.
Ja.
Genau, richtig. Wir wissen auf jeden Fall, wie sie dabei singen und sind damit schon hier am Ende. Wollen wir uns gemeinsam mit Kommissar Reynolds verabschieden. Der sagt nämlich, finde ich, einen ganz tollen Schlusssatz und den hören wir uns jetzt an und freuen uns auf die nächste Folge Bobcast. Macht's gut.
Ciao.
So viele Verdächtige auf einmal. Und die drei Burschen haben sie alle überführt.
Das ist der Podcast mit Pechling und Andreas Fröhlich. Das ist der Podcast mit Pechling und Andreas Fröhlich. Maschinite Fürst.
Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Superlight Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's Allbirds.com. Code SUPER24.
What if I told you that you can support your blood pressure and healthy CoQ10 levels with two chews a day?
The new Super Beats Heart Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. That's like getting CoQ10 for free. Our powerful blend of beetroot, grapeseed extract, and CoQ10 supports your cardiovascular health. Visit RadioBeats.com and find out how you can get a free 30-day supply on bundles and save 15% with the promo code DEAL.